Wir kommen heute zu dem Segenswunsch, der am Ende dieses Briefes geschrieben ist und der noch einmal aufleuchten lässt, was die hebräische Gemeinde, die Urgemeinde, können wir sagen, die Gemeinde, die in dem erfüllten Bund leben sollte, jetzt auch in der Praxis bei sich suchen soll, wiederfinden soll und zur Ehre des Herrn ausleben soll. Vers 20 bis 21, der Gott aber des Friedens, der von den Toten ausgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut des ewigen Testaments, unseren Herrn Jesus, der mache euch fertig in allem guten Werk, zu tun seinen Willen und schaffe in euch, was vor ihm gefällig ist, durch Jesum Christum, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dieser Segenswunsch am Ende ist also nicht nur eine Empfehlung oder ein Auflegen eines guten Wortes auf die Gemeinde, sondern eine Zusammenfassung dessen, was die Gemeinde geschenkt bekommen hat und woran sie sich immer wieder erinnern soll, worin sie stehen und bestehen sollen. Gott ist ein Gott des Friedens, der Tod ist überwunden, ein für allemal. Das Testament ist festgeschrieben. Die Möglichkeit, gute Werke, die Gott gefallen, auszuüben, ist vorhanden. Alles, was getan werden darf in der Gemeinde Jesu, soll Ewigkeitswert haben und kann es haben durch die Kraft des Herrn. Und diese Feststellung kann nur mit "Es ist gewisslich wahr" besiegelt werden. Das bedeutet nämlich Amen. Amen besagt, es ist so, daran gibt es nichts mehr zu rütteln. Nach der Erkenntnis also der Gemeinde, dass in Jesus Christus tatsächlich diese vielen Opfer zur Reinigung von den Sünden, zur Bedeckung der Sünden aufgehört hat, sondern durch dieses einmalige Opfer alle Sünden nicht nur zugedeckt, sondern hinweggenommen worden sind. Und die Entschlossenheit nun in der Gemeinde, jetzt diesem Messias, dem Erlöser, angehören zu wollen und ihm gänzlich dienen zu wollen in dieser Zeit und dann in Ewigkeit, soll nun der ganze Segen, die ganze Segensfülle Gottes nicht nur in der Handhabung, sondern auch im Wesen. Und das ist ja bei uns auch immer wieder entscheidend, unser Wesen. Nicht, was wir nur tun als solches, sondern mit welcher Art und Weise wir es tun. Das soll nun auch die Gläubigen erfüllen und über sie kommen. Das Wesen des Herrn Jesus. Denn nur durch seinen Segen, nur durch seine Führung, die Führung im Heiligen Geist, nur durch die Offenbarung seines Willens und seines Werkes, was überhaupt zu tun ist, denn es weiß ja keiner aus sich, was er tun soll, um Gott zu gefallen. Das Werk kennt nur Jesus Christus allein. Und er muss es immer wieder offenbaren. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Nicht, Herr, ich mache mich auf, etwas für dich zu tun, sondern was willst du, dass ich tun soll? Nur durch diese Offenbarung seines Werkes kann hinfort also ein sinnvolles, fruchtbares Glaubensleben zur Ehre Gottes geführt werden. Das sollte am Ende dieses Briefes noch einmal deutlich werden. Die Erkenntnis allein genügt nicht. Der Wille genügt nicht allein, entschlossen zu sein, Jesus anzugehören, ihm zu dienen, sondern es braucht jetzt die kontinuierliche, fortschreitende Offenbarung seines Willens und seines Werkes. Und wir tun gut als Kinder Gottes, wenn wir das jeden Tag neu erfragen und nicht mit einer falschen Sicherheit in den Tag gehen, wir wissen schon Bescheid. Sondern immer wieder neu fragen, Herr, was ist heute dran? Schärfe mir den Blick für dein Werk an diesem heutigen Tag, dass ich offen bin für deine Zuwendungen und offen bin für die Menschen, die du mir über den Weg schickst, die mir nicht ein Hindernis sein sollen, sondern ein Fördernis in der Glaubensarbeit, indem ich sie annehme, indem ich ihnen Rede und Antwort stehen darf, indem ich ihnen bezeugen darf, dass du der Herr bist. Jeden Tag aufs Neue. Wir sind ja unterwegs, wir kaufen ein, wir wollen unsere Geschäfte tätigen. Ich bringe vielleicht mein Auto in die Werkstatt. Aber das ist alles nicht primär, das ist nicht vordergründig, sondern das ist nur Beiwerk. Die Frage ist, bin ich offen, an jedem Ort, auch in der Autowerkstatt, den Menschen zu sehen als einen, der für Jesus gewonnen werden soll? Habe ich die Herzenshaltung, bin ich offen, dass er mich fragen kann oder ich etwas sagen kann? Dass er in meiner Art und Weise sehen kann, hier ist ein Mensch, der trägt mit sich etwas herum, was andere nicht haben? Deswegen jeden Tag aufs Neue muss dieses Werk des Herrn für den Tag erfragt werden. Sein Wille für den Tag. Und dieser Wille äußert sich dann in den ganz natürlichen Handhabungen, in der Art und Weise. Es steht an zwei Stellen sonderlich in der Schrift, auch im Neuen Testament, für diejenigen, die ja im täglichen Arbeitsprozess stehen, nicht nur in einer Firma, sondern auch in den Diensten, die man selbst verrichten muss, im Haushalt, in der Familie, dass alle diese Arbeiten im Geiste Jesu getan werden sollen. Für den Herrn. Lasst euch dünken, dass ihr nicht den Menschen dient, sondern Gott. In allem dienen wir Gott. Aber wie können wir Gott dienen, wenn wir uns etabliert haben und von unserem eigenen Wissen ausgehen, von unserem eigenen Vermögen ausgehen, um irgendeine Tätigkeit zu bewältigen? Wir können nur diesen Dienst vor dem Herrn tun, wenn er uns dazu inspiriert und befähigt durch seinen Geist, durch sein Werk, wie genau in der Stunde diese Arbeit zu verrichten ist, weil genau in der Stunde ein anderer zusieht, wie du das machst. Und dieses Zusehen, wie du das machst, ist dann bereits ein Zeugnis geben von der Gnade in Christus. Wir werden beobachtet, wie wir leben, wie wir die Dinge anfassen, ob wir murren oder ob wir es gerne tun, ob wir Schwierigkeiten auch annehmen im Blick auf den Herrn und erwarten, dass wir sie überwinden können und bewältigen können, oder ob wir uns daran ärgern und unseren Unmut rausgeben. Das sehen die Leute. Sie merken, ob etwas anders ist bei uns. Deswegen lasst euch dünken, dass ihr nicht den Menschen dient, sondern in allem Gott. Und wir merken, das können wir nicht von uns aus, sondern dazu braucht es die tägliche Wegweisung. Also, noch einmal, nur durch den Segen Gottes in Jesus Christus, nur durch seine Führung im Heiligen Geist, nur durch die Offenbarung seines Willens und seines Werkes, können wir weiterhin ein sinnvolles und fruchtbares Leben zur Ehre Gottes führen. Was hinfort getan wird im Glauben, soll nicht mehr nur zu einem guten zeitlichen Leben dienen, dass wir durch jeden Tag irgendwie durchkommen und dass das tägliche Leben ein wenig besser gestaltet ist, ein wenig sorgloser gestaltet werden kann, sondern diese Form des Dienstes und des Lebens, so wurde es hier auch den Hebräern gesagt, soll ein Dienst sein, dessen Frucht in der Ewigkeit wiedergefunden wird. Wir arbeiten nicht mehr für die Zeit. Wir arbeiten für die Ewigkeit. Wir arbeiten für das Zeugnis, das dort offenbar wird und die Engel Gottes sich auch darüber freuen. Das soll sichtbar werden, vor dem Thron des Herrn und Freude bei den Engelwesen auslösen, so wie über einen Sünder, der Buße tut. Das ist nicht eine Sache nur für die Zeit, sondern eine Sache für die Ewigkeit. Es ist also ein Dienst, der direkt vor dem Herrn und für dem Herrn und an dem Herrn vollführt werden soll. So wie Jesus in Matthäus 25, Vers 40 sagt, im Blick auf die Belohnung oder das Tun derer, die ihm gefällig in dieser Welt leben, was ihr einem unter diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir selbst getan. Ihr habt mir gedient in dem praktischen Alltag. Und das soll das Leben im neuen Bund sein. Wir leben und arbeiten direkt für Jesus und nicht mehr für den Menschen. Auch nicht für uns. Wir sind ja auch dann die äußere Menschen. Wir arbeiten nicht mehr für uns. Das, was wir uns zubringen oder sollen in den Handhabung, tun wir auch für Jesus. Unser Leib soll gepflegt und erhalten bleiben, nicht für uns, sondern für Jesus, damit er dienstbar bleiben kann in dieser Zeit, solange wir hier sind. Das ist das Neue, das ist das Befreiende, das ist das Wunderbare, wenn man darin steht. Das ist das, was auch andere einlädt und was anderen Hoffnung gibt über das zeitliche Leben hinaus. Dass sie den Sinn sehen ihres Hierseins, der nicht nur darin bestehen sollte, diese paar Jahrzehnte zu absolvieren auf dieser Erde und dann wieder zu gehen, sondern dass der Sinn darin besteht, hier schon Gott zu dienen und in Ewigkeit weiterhin. 5 Punkte in diesem Abschluss Segen oder Segenswunsch, 5 Punkte der Gnade, sollen also in der Nachfolge Jesu der hebräischen Gemeinde bewusst bleiben, überhaupt der Gemeinde, damit sie sich dieser Gnadenerweisungen Gottes stets aussetzt. Was uns nicht mehr bewusst ist, das suchen wir auch nicht mehr. Und wir bitten auch nicht darum, dass es an uns geschieht. Wir setzen uns auch nicht mehr diesen Dingen aus. Was mir nicht mehr gegenwärtig ist, das halte ich nicht mehr für nötig oder für wichtig. Aber Sie sollten diese Gnadenerweisungen immer für wichtig halten, immer wünschen, immer darum bitten, darin zu bestehen und darin handeln zu können, damit Sie einen guten, siegreichen Glaubenskampf führen. Und zwar fröhlich, mutig und fruchtbar, nicht verbissen, nicht ängstlich und nicht verzagt. Die 5 Punkte, die wir hier angesprochen bekommen haben, lauten: Gott ist ein Gott des Friedens. In diesem Gnadenerweis sollen wir beständig jeden Tag leben und darum bitten, dass dieser Gnadenerweis des Friedens in unserem Leben gegenwärtig ist und dass wir im Frieden stehen. Wenn wir dies vergessen, beten wir auch nicht darum. Und schon ist der Unfriede vorprogrammiert, an der nächsten Ecke. Wissen wir aber, dass Gott ein Gott des Friedens ist und ich stehe in dem neuen Bund, ist es mir ein Herzensanliegen, für diesen Tag so zu beten: Herr, erhalte mich in deinem Frieden, dass ich Frieden habe und Frieden ausstrahle. Das ist das Bewusstsein. In diesem Segenswunsch wird es ausgesprochen. Das Zweite: Gott hat in Jesus Christus den Tod besiegt. Die Furcht und die Traurigkeit ist vorbei. In diesem Gnadenerweis und dem Bewusstsein zu stehen, bedeutet: Ich danke jeden Tag für das Leben. Der Tod ist besiegt. Der Tod kann mich nicht mehr traurig machen. Er ist besiegt. Die Furcht ist vorbei. Und da darf ich beten: Herr, ich möchte heute in diesem Sieg stehen. Denn der Tod ist doch besiegt. Also jegliche Traurigkeit über Vergänglichkeit und so weiter braucht heute mich nicht mehr einzuholen. Das Dritte: Der neue Bund ist aufgerichtet worden. In dem Bewusstsein darf ich jeden Tag stehen, dass ich nichts mehr tun muss, um in eine neue Gemeinschaftsform mit Gott zu kommen. Diese Gemeinschaftsform des neuen Bundes ist vorhanden. Dies ist aufgerichtet in Christus. Und dafür darf ich jeden Tag danken. Ja, es ist ja vorhanden, Herr. Du hast alles vollbracht. Heute will ich auch in diesem Gemeinschaftsbund leben. das vierte, was wir gelesen haben. Ehe der Herr befähigt und bewegt uns zu allem guten Werk, was ihm gefällt. Dieses Bewusstsein, er bewegt mich dazu, lässt mich bitten und zugleich auch danken dafür, dass dieser Glaubenstag, in dem ich lebe, davon erfüllt wird. Du bist es, der mich heute befähigt, solche Taten zu tun, die dir gefallen und die ein Segen auch für andere sind. Und das fünfte, was er wirkt in uns, das bleibt in Ewigkeit. Das mündet in das göttliche, himmlische Reich ein. Dieses Bewusstsein im Leben der Gemeinde fördert die Dankbarkeit im Herzen und die Gewissheit, dass dieser Tag des Lebens nicht umsonst war, nicht vergebens war und sein wird. Dass ich so leben kann, dass eine Qualität davon ausgeht, die Bestand hat, die nicht kaputt geht. So soll Gemeinde Jesu zuversichtlich in jedem Tag stehen können. Und das löst eine Freude nach der anderen aus. Wie es die Schrift sagt, eine Klarheit nach der anderen. Von einem Sieg zum anderen. Von einer Freude zur anderen. Beleuchten wir diese fünf Punkte ein wenig. Gott ist der Gott des Friedens. Besonders ja die Urgemeinde, die hebräische Gemeinde, wurde ja an die Verheißung erinnert, die schon im Alten Bund durch Mose und die Propheten gegeben worden sind, dass Gott wirklich ein Gott des Friedens ist. Sie sollen sich daran erinnern, was gesagt worden ist, um jetzt die Vollendung dieses Gesagten in Christus zu entdecken. Nicht Jesus ist erst die Verheißung des Friedens, sondern die Erfüllung des Friedens. Der Friede war immer verheißen. Gott ist ein Gott des Friedens. Darum steht es hier, der Gott aber des Friedens. Der möge euch segnen. Er ist der Gott des Friedens. Hört also hinein in das, was Mose und die Propheten sagen durften im Auftrag des Herrn. Auch in diesem Bericht oder der Darstellung des Herrn Jesus von dem reichen Mann und dem armen Lazarus heißt es ja nachher, nachdem dieser reiche Mann in der Hölle aufwachte und den Wunsch hatte, dass seine Brüder nicht dort landeten, sondern dass eben möglicherweise Lazarus vom Tode auferweckt würde und zu seinen Brüdern gehen könne, um ihnen zu sagen, dass sie ihr Leben ändern sollten. Da kommt der Hinweis, das ist nicht nötig. Denn der Gott des Friedens hat sich geoffenbart. An den sollen sie sich halten. Lasst sie Mose und die Propheten hören, dort steht's geschrieben. Hören sie auf diese Botschaft nicht, dass Gott ein Gott des Friedens ist, werden sie auch nicht den erfüllten Frieden im Messias annehmen. Wer Gott nicht glaubt in den Anfängen, wird ihm auch nicht glauben in seiner Vollendung. Die Hebräer sollten also gewiss werden, dass der Gott Israels derselbe ist, der in Jesus Christus erschienen ist. Wir merken, dass viele Schwierigkeiten damit haben. Sie splitten einfach die Personen auf und manche gehen so weit, dass sie sagen, Christus ist nicht Gott, sondern die erste Schöpfung Gottes. Und andere, die es nicht besser verstehen, sagen, er ist der größte Prophet. Aber der Nachweis sollte gegeben werden, der Gott des Friedens ist derselbe, der in Christus den Frieden vollendet hat. Die Hebräer, die also das Alte Testament kannten, sollten dadurch die Bestätigung finden, dass sie keinen neuen oder Abweg gegangen sind, sondern jetzt den Weg gegangen sind, den der Herr schon im Alten Bund vorgeschattet gezeigt hat und jetzt erfüllt hat in seinem Sohn. Sie bleiben auf demselben Weg des Friedens, des Gottes, Abrahams, Isaaks und Jakobs und in der Erfüllung in seinem Sohn. Im Psalm 29, Vers 10 und 11 steht ja, er ist Richter, er bleibt König Israels und gibt seinem Volk Kraft und segnet sie mit Frieden. Das ist schon die Verheißung im Alten Bund, geschrieben im Psalm 29, wo deutlich gemacht wird, wer der kommende Messias ist. Er ist Richter, er bleibt König Israels und gibt seinem Volk Kraft und segnet sie mit Frieden. Und das tat Jesus Christus am Kreuz. Da wurde dieser Friede, der segnende Friede, offenbar. Und immer wieder neu im Herzen seiner Jünger. Oder Psalm 85, da wurde der Friede aus Gott angekündigt als Gabe unter den Gläubigen. Ich lese uns das mal, Psalm 85, Vers 9 und 10. Ach, dass ihr hören solltet, dass ich hören sollte, was Gott der Herr redet, dass er nämlich Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht auf eine Torheit geraten. Also, dass wir hören, dass er Frieden zusagte. Er ist der Gott des Friedens. Das muss also unbedingt festgehalten werden. Und in Jesus Christus die Friedenserfüllung. Dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht auf eine Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne. Die Hilfe zu dem Frieden ist in dem Messias nahe geworden. Wir lesen es ja dann auch in Römer 5, Vers 5, dass durch den Heiligen Geist der Friede ausgegossen ist in die Herzen. Der Beweis soll immer wieder gebracht werden, es ist der Friede, der aus demselben Gott des Friedens am Anfang der Heiligen Schrift gekommen ist. Sein Friede offenbarte sich in seinem Sohn, offenbarte sich im Heiligen Geist in den Herzen der Jünger. Es ist ein und derselbe Friede. Obwohl ja Israel lange auf das Friedensreich unter ihnen warten musste und zum Großteil heute noch warten muss, weil ihnen die Decke vor dem Herzen ist und sie nicht erkennen können, dass Jesus der Messias ist, soll aber das Hoffnungsgebet, diesen Frieden, der da verheißen ist, weitergesprochen werden und auch letztlich zum Empfang dieses Friedens führen. Jesaja 27, Vers 5, der Herr wird mir dennoch Frieden geben. Also diese Hoffnung, dieses Bewusstsein, der Gott ist ein Gott des Friedens. Der Gott des Friedens wird mir auch diesen Frieden geben. Es soll ja nicht nur bei einem Bekenntnis bleiben, Gott ist der Gott des Friedens, sondern es soll eine praktische Erfahrung sein, dass er das ist, in meinem Herzen, in dem Leben der Gemeinde. Es soll greifbar, fühlbar sein, dass er Gott des Friedens ist. Aber hier streitet oder beziehungsweise bemerkt Israel noch viel Widerstreit in ihrem Leben. Soll aber dieses Hoffnungsgebet weiterhin sprechen. Ich lese mal Jesaja 27, ab Vers 4 mal. Gott zürnt nicht mit mir, Gott zürnt nicht mit mir. Ach, dass ich möchte mit den Hecken und Dornen kriegen, so wollte ich unter sie fallen und sie auf einen Haufen anstecken. Er wird mich erhalten bei meiner Kraft. Und wird mir Frieden schaffen. Ja, das ist eine Zukunftsaussicht. Frieden wird er mir dennoch schaffen. Er ist der Gott des Friedens. Er hat den Frieden verheißen. Es wird dennoch dazu kommen, dass Jakob wurzeln und Israel blühen und grünen wird, dass sie den Erdboden mit Früchten erfüllen. dennoch wird der Friede uns erreichen. Der Segensanspruch sollte also der hebräischen Gemeinde deutlich machen und immer wieder deutlich in ihrem Leben pulsieren lassen, dass Gott in Jesus Christus der Führende ist, der Leitende ist und das im Frieden. Dass er im Frieden führt und dass er im Frieden die Gemeinde leitet und nur im Frieden die Gemeinde baut und sie auch durch die Zeit im Frieden siegreich bringt. Darum, damit sie nämlich auch den Frieden verkündigen kann. Wenn Friede nicht in der Gemeinde fassbar ist und greifbar ist, wenn Friede in meinem Herzen nicht spürbar ist, kann ich keinen Frieden verkündigen. Das ist eine ganz simple Gleichung. Aber wir sollen ja Friedensverkündiger sein, aus der Erfahrung, dass Gott der Gott des Friedens ist, in meinem Leben, in dem Leben der Gemeinde. Jeremia 29, Vers 11, da spricht der Herr, ich habe Gedanken des Friedens, nicht Gedanken des Leides. Hier findet eine Weissagung Raum in Jeremia 29, die da sagt, dass das Volk Israel in die 70-jährige Gefangenschaft kommen muss nach Babel. Aber die Worte, die sie begleiten, heißt, ich bin nicht ein Gott des Leidens, sondern des Friedens. Äußerlich bekommt man das nicht zusammen. Gefangenschaft, 70 Jahre in fremdem Lande sein. Aber vergiss es nicht, Gott ist ein Gott des Friedens, auch wenn du in Babel bist. Vergiss es nicht und lass dir, und das steht vorher, von den falschen Propheten nichts anderes erzählen. Selbst wenn du in Bedrängnis kommst, äußerlich, bleibt Gott der Gott des Friedens. Ja, das wird hier gesagt, 70 Jahre, wenn die aus sind, so will ich euch nämlich besuchen und will mein gnädiges Wort über euch erwecken, dass ich euch wieder an diesen Ort nach Jerusalem bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, des ihr wartet. Gemeinde Jesu kommt in manche Zerreißprobe. Wir kommen in manche schwierigen Lagen. Aber die schwierige Lage soll nicht ein Signal aussenden dürfen, dass Gott ein Gott des Leides ist, sondern mitten in der schwierigen Lage ist der Zuspruch gegeben für den Einzelnen, für die Gemeinde und durch sie auch für die Umgebung. Gott ist ein Gott des Friedens. Er wird mich aus dieser schwierigen Lage herausführen, aus der Gefangenschaft in Babel, und er wird mich dann wieder an den Ort des Segens und der Freude setzen, dass jeder erkennen muss, er ist ein Gott des Friedens. Er meint es nicht böse mit uns, wenn's uns mal schwierig und schlecht geht äußerlich. Niemals. Er meint's immer gut mit uns. Er ist bereits im Vorfeld, bevor uns die Schwierigkeit erreicht, schon zum Segnen seines Friedens bereit. Er hat ihn schon bereitet. Bloß wir müssen empfänglich sein dafür. Nicht zu jeder Zeit lassen wir uns den Frieden schenken, um auch Frieden zu verkündigen und Frieden zu leben vor anderen. Darum brauchen wir immer wieder Zubereitung, dass wir offen werden für dieses Geschenk. Und Gott hält Ausschau nach diesem Zustand, wo er uns seinen vollen Segen geben kann. Also 70 Jahre, wenn sie um sind, will ich euch besuchen. Dann seid ihr bereit, beschenkt zu werden. Dann will ich das gnädige Wort über euch erwecken und euch wieder nach Jerusalem bringen, denn ich habe Gedanken des Friedens. Ich werde euch dann beschenken. Der Evangelisationsauftrag soll also bis zur Erfüllung der Aufrichtung des Friedensreiches Gottes auf Erden gehen. Auch in Haggai 2, Vers 9 heißt es, spricht der Herr, ich will Frieden geben an dem Ort zu Jerusalem. Also schon Gedanken im Voraus. Gedanken im Voraus. Ich habe Gedanken des Friedens, ich bin der Gott des Friedens und ich werde Jerusalem zum Frieden bringen. Wenn wir heute nach Jerusalem sehen, sehen wir alles andere als Frieden. Ein Durcheinander, ein Zank, ein Streit. Aber Gott sagt, ich bin ein Gott des Friedens. Denkt daran, haltet das fest im Herzen, denn ich will Frieden geben an dem Ort zu Jerusalem. Einmal diese geistliche Offenbarung des Friedens in Jesus Christus, die Erfüllung des Friedens für alle, die an ihn glauben, und dann auch die äußerliche Erfüllung der Friedensverheißung, in dem Jerusalem Israel zur Ruhe kommt und alle Welt erkennen muss, hier ist der wahre Friedefürst. So soll also das neue Leben mit Jesus, dem Messias, von Frieden erfüllt und bewegt sein. Im Neuen Testament lesen wir in Römer 14, Vers 17, das Reich Gottes ist Friede und Freude. Das ist Reich Gottes im Heiligen Geist. Und wer darin dient und lebt, der gefällt Gott. Und der ist den Menschen wert. Also das Reich Gottes, das Neue inwendig in uns durch den Heiligen Geist, ist Friede und Freude. Jetzt verstehen wir also diesen Segensausspruch, der Gott des Friedens. Denkt daran, der soll das und das in euch tun. Und die hebräische Gemeinde musste in diesem Kampf, in dem sie ja gerade am Anfang des Glaubens stand, im Anfang der neuen Erfahrung mit Jesus stand, musste das aktiv entdecken und annehmen, dass er wirklich der Gott des Friedens ist. Denn so viel Widerstreit, wie die Urgemeinde zu erfahren hatte, hatten später die örtlichen Gemeinden nicht in diesem Maße. Es gab ja noch eine große Christenverfolgung in Rom, aber dann gab es die Zeit unter Konstantin, wo dies aufhörte, wo man den Christen gestattete, ihren Feiertag zu erleben und zu heiligen und ihres Glaubens zu leben. Aber die Gemeinde, die im Werten war von Anfang an, sie war verfolgt von allen Seiten und bedrängt und fragte sich vielleicht, ist das Friede? Wo ist hier Friede? Und dann der Zuspruch, der Gott des Friedens ist mit euch. Und wer darin lebt und das täglich in seinem Herzen zulässt, der lebt im Frieden und in der Freude. Er dient dadurch und darin Gott in allen Werken, die Gott gefallen, und er ist den Menschen angenehm. Angenehm. Angenehm in diesem Sinne, dass sie etwas erkennen, was ihnen fehlt. Und sie halten Ausschau danach, auch wenn sie sich zunächst dagegen wehren, gegen den Anspruch, auch an Jesus zu glauben, um diesen Frieden zu haben, bewundern sie den Frieden bei den Gläubigen. Das ist der Wert, der dort hinüberkommt, manchmal nicht ausgesprochen von denen, die es sehen, aber dann zu einer gewissen Zeit doch bekannt. Wir haben immer den Frieden gesehen im Herzen dieses Christen. Und wir haben gesehen, dass er in diesem Frieden auch handelte. Er konnte, ich sag's mal so mit menschlichen Ausdrücken, er konnte nicht aus der Reserve gelockt werden. Er war immer im Frieden. Er war nicht stur, er war nicht phlegmatisch und hat sich deswegen nur nicht bewegt, sondern er war im Herzensfrieden. Dadurch sind wir Gott wert, in den Dingen, die wir tun dürfen, weil sie ihm gefallen, und auch den Menschen, weil ihre Sehnsüchte darin in dem Erkennen erstmal angesprochen werden und wenn sie das auch annehmen, in Jesus Christus erfüllt werden. Das Zweite, wir haben gesagt, die Präsenz der Gnadenerweisungen soll in der Gemeinde im täglichen Leben vorhanden sein. Und zwar auch das Bewusstsein, der Tod ist besiegt. Solange Gläubige das wirklich so fest im Herzen haben, kann sich keine Traurigkeit mehr ausbreiten. Denn die Traurigkeit der Welt, gebiert ja auch den Tod. Aber was ist die Traurigkeit der Welt? Die Traurigkeit der Welt ist die Tatsache, alles ist vergänglich. Alles ist vergänglich. Das Spiel hört mal auf. Kinder müssen ins Bett gehen. Alles hört mal auf. Alles ist vergänglich. Man hat gegessen, dann muss man wieder essen. Eines Tages sagt man, also das Essen, es reicht mehr langsam. Die Kinder leiden darunter, dass sie immer die Kleidung anziehen, ausziehen, anziehen. Das ist Traurigkeit der Welt. Oder schon die Gefahr, ach, es könnte mir ein Unfall geschehen, ist ja alles zu Ende. Ich könnte ja nur 30 werden statt 50 oder 80. Könnte ja einen Hitzschlag kriegen. Und dann muss ich mit viel Arbeit allen Dingen vorbeugen. Muss alles Mögliche tun, damit mir möglichst wenig Vergängliches passiert und ich zu schnell aus der Welt geholt werde. Das ist die Furcht dieser Welt. Und diese Furcht, diese Traurigkeit soll im Leben der Kinder Gottes nicht mehr vorherrschen. Der Gott des Friedens, der von den Toten ausgeführt hat, den großen Hirten der Schafe. Dem aus den Toten ausgeführt, Leben, Leben in Ewigkeit. Das soll unser Alltagsleben bestimmen. Indem wir sagen können, Herr Jesus, heute, ich lebe ewig. Denke ich immer an unseren Karl-Heinz Hennig, der auch mal mit zur Freizeit war oder Freizeiten. Und auch immer oft aufstand und dann sagte, ja, Geschwister, wir müssen uns einfach lieben. Das will der Herr Jesus. Und als der Professor ihn fragte, weil er Blasenkrebs hatte, was sollen wir für eine Operation tun? Eine Halboperation oder ganz Totaloperation? Herr Henning, wie lange wollen Sie leben? Dann hat er gesagt, Herr Professor, ich lebe ewig. Dann konnte der Professor nun auch nichts mehr sagen, nicht? Dann konnte er operieren, was er wollte. Ja, ich lebe ewig. Und das Zeugnis soll uns jeden Tag beschäftigen. Wir leben ewig und deswegen dürfen wir frei und froh unsere Taten tun. Denn wenn uns das nicht mehr präsent ist, verfallen wir wieder in die Traurigkeit der Welt, die keine Hoffnung hat auf Weiterführung eines Lebens über den Tod hinaus. Wir sollen aber für Gott hier arbeiten und zum Segen des Nächsten da sein. Darum soll also das Bewusstsein im Heilshandeln vorherrschen, ich lebe ewig. Der Tod ist ein für allemal besiegt. Der Tod ist überwunden durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Der Furcht und der Not und der Knechtschaft ist der Krieg angesagt worden, die dürfen uns nicht mehr einholen. Wir brauchen diese Dinge nicht mehr zu beachten. Niemand soll mehr aus der Freude des neuen Lebens herausgebracht werden oder darin betrübt werden. Das ist jeden Tag Glaubensleben. Jeden Tag einzeln. Und zwar, weil wir ja nicht wissen, ob wir noch einen zweiten und dritten und vierten Tag hier auf der Erde sind. Darum sollen wir das für den einzelnen Tag im Bewusstsein haben. Ich gehe zur Arbeit als einer, der ewig lebt. Und wenn ich einer bin, der ewig lebt, habe ich sehr viel Zeit und bin nicht darauf angewiesen, wie vorher, alles sofort regeln zu müssen. Da beschimpft mich einer, das müssen wir gleich klarstellen. Ich habe keine Zeit. Ich kann nicht abwarten, ob nicht vielleicht derjenige selber nachdenkt und sagt, oh, ich habe ja was Falsches gesagt. Ich muss das gleich regeln. Aber wenn ich weiß, ich lebe ewig, sage ich, Herr, du kannst das regeln. Vielleicht, wenn ich morgen noch hier bin, wird derjenige seinen Fehler selber einsehen. Nicht? Und das ist ein ganz anderes Leben, ganz anderes Verhältnis zu den Dingen dieser Zeit. Und darin sollte die hebräische Gemeinde nun bestehen und wir auch. Der Gott aber des Friedens, der von den Toten ausgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut des ewigen Testamentes. An den haltet euch. Diese Siegesbotschaft verkündigte Petrus auch den Juden zu Pfingsten. Er teilte ihnen das mit großer Sicherheit und Freude mit in der Pfingstpredigt, Apostelgeschichte 2, Vers 24. Gott hat auferweckt und aufgelöst die Schmerzen des Todes. Wie es denn unmöglich war, dass er sollte von ihm, also Jesus, von dem Tod gehalten werden. Das ist eine Siegesbotschaft. Gott hat aufgelöst, weg, die Schmerzen des Todes. Denn es war unmöglich, dass der Tod stärker ist als Gott. Und dass der Tod hätte den Sohn Gottes festhalten können. Unmöglich. Gott ist stärker. Er steht über allem. Das soll unser Leben durchziehen, jeden Tag neu. Es ist unmöglich, dass die schwierige Situation stärker sein soll als Gott. Es ist unmöglich, dass die Krankheit stärker sein soll als Gott. Wenn der Herr mich hier erhalten will in der Welt, dann ist er stärker als die unmögliche Situation, als die Krankheit, als die Schwierigkeit, als die Anfechtung. Und ihm geben wir dann die Ehre. Daran erinnern wir uns. Und das macht unser Herz wieder froh. Wir schauen dann nicht mehr auf die Umstände. Gott hat auferweckt und aufgelöst die Schmerzen des Todes. Er hat den Sohn auferweckt, denn es war unmöglich, dass er sollte von ihm, von dem Tod gehalten werden. Und wir lesen auch in Vers 36 noch einmal dieses wunderbare Bekenntnis. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, ihr Hebräer, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zu einem Herrn und Christus gemacht hat, weil er den Tod, die Vergänglichkeit besiegt hat. Er hat die Vergänglichkeit besiegt. Er lässt euch jetzt in einem unvergänglichen Leben arbeiten und wirken, dass diese Werke nicht mehr vergänglich sind, sondern ewig, gottgefällig, im Himmel wiedergefunden. Das heißt, bestehen in diesen Gnadenerweisungen des Herrn. Hinfort soll diese Wahrheit eine tragende Säule im Glaubensleben des Einzelnen und der Gemeinde sein. Auch dann, wenn das am Kreuz Besiegte nur schrittweise eingenommen wird. Wir reden vom Sieg Jesu und wir merken aber auf der anderen Seite, dass da noch so vieles ist in unserem Leben, was augenscheinlich noch nicht besiegt ist. Die Zunge ist manchmal nicht besiegt, da kommt so was raus, was überhaupt nicht zu Gott passt, ehrt ihn gar nicht. Und dem Menschen gefällt es auch nicht. Unsere Hände sind manchmal in der Handhabung nicht besiegt, unsere Gedanken sind nicht besiegt. Sie denken etwas, was Gott gar nicht gefällt. Das bedeutet aber nicht, dass nicht bereits ein vollkommener Sieg über diese Dinge errungen ist. Daran soll sich also auch die Gemeinde erinnern. Der Tod ist überwunden und der Sieg über alle Dinge, die uns jetzt noch schwerfallen, ist auch vorhanden. Die Auferstehung zu neuen Werken ist da. In Römer 6 schreibt es der Apostel Paulus ganz deutlich und ermutigt zugleich die gläubige Gemeinde damit und sagt in Vers 11, ihr haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Tod, vergänglicher Zweck. Haltet euch dafür, obwohl ihr merkt, da ist immer noch etwas, was genau dem alten Wesen entspricht. Aber denkt daran, dass der Sieg über all diese Dinge schon vorhanden ist. Darum haltet euch dafür. Denkt jeden Tag daran, ich bin mit Christus Sieger. Dann kommt ihr auch weiter voran. Ihr seid der Sünde gestorben und jetzt lebt ihr Gott in Christo Jesu. Darum lasst die Sünde nicht mehr herrschen, auch wenn sie ab und zu sichtbar wird, aber gestattet ihr nicht, dass sie herrscht. Sagt nicht, ich bin nun mal so, wie ich bin, das ist nun mal mein Charakter, das ist nun mal mein Naturell und damit muss ich halt leben und die anderen müssen damit fertig werden. Sag das nicht. Lass die Sünde nicht herrschen, auch wenn sie mal auftaucht. Sei ihr nicht gehorsam, sondern sage dagegen den Sieg Jesu an. Ich bin gestorben mit Christus. Der Sieg ist errungen. Begebt nicht der Sünde eure Glieder zu Waffen der Ungerechtigkeit, sondern begebt euch selbst immer wieder Gott als die, und jetzt kommt es, die aus den Toten auferstanden sind, als diejenigen, die bereits auferstanden sind in Christus. Daran müssen wir uns erinnern. Wenn wir morgens aufstehen und vielleicht mal in den Spiegel schauen, dann können wir zu uns sagen, du bist ein Auferstandener mit Christus. Sag es dir mal, erinnere dich daran. Ich darf jetzt als Auferstandener in Christus leben. Und wenn die Sünde jetzt in mir hochkommen will, ich muss ihr nicht dienen. Ich bin mit Christus gekreuzigt, ich bin mit ihm auferstanden. Man muss manchmal so ein bisschen Selbstrede zu sich führen. Manche tun das ja grundsätzlich zu Hause, hört zwar keiner zu, aber man redet mit sich. Aber dann sollte man auch hier mit sich reden und einfach die Wahrheiten sich vorhalten. Es ist so. Der Tod ist überwunden. Ich bin dankbar, heute als einer leben zu dürfen, der von den Toten auferstanden ist, jetzt schon. Das ist ja eine ganz andere Dimension und ein ganz anderes Alltagsgeschehen, wenn ich als solcher nun auf die Straße gehe oder zu meinem Arbeitsplatz. Begebet euch in Gottes Hand. Ja? Und in 1. Korinther 15, Vers 20, wird diese Tatsache nochmal deutlich gemacht, damit die Gläubigen auch wirklich daran festhalten, der Tod ist tatsächlich überwunden, er wird nicht erst überwunden. Ihr seid auferstanden mit Christus. Vers 20, 1. Korinther 15. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten und er ist der Erstling geworden unter denen, die da schlafen. Vers 25. Er muss aber herrschen, bis dass er alle seine Feinde unter seine Füße lege. Der letzte Feind, der aufgehoben wird, ist der Tod. Das heißt also auch der sichtbare Tod, der uns ja immer noch vor Augen steht, nicht? Wie viele Mitgeschwister tragen wir zu Grabe äußerlich. Und dann denken wir immer noch an den Tod. Die Vergänglichkeit steht so massiv vor unseren Augen. Und deswegen läuft man ja auch zu den Gräbern, weil da was Vergängliches ist. Eigentlich möchte man das Vergängliche aus dem Grab wieder rausholen, dass es lebt. Aber das bleibt vergänglich. Bloß diese Zeit hört auch auf, dass die sichtbare Vergänglichkeit uns gängeln kann. Aber innerlich ist der Tod besiegt. Wir stehen bereits im neuen Leben, in dem unvergänglichen Leben. Trotz also der äußeren Anfechtung, die immer Tod signalisieren, äußere Anfechtung, immer Vergänglichkeit, Schwierigkeit, Tod, Endgültigkeit, aus mit dir, haben wir Leben, haben wir Sieg in Christus. Daran sollen wir denken. Ist das noch unser tägliches Denken? Das dritte haben wir gelesen. Der neue Bund, so hier steht es in diesem Segenswunsch, der neue Bund ist ja der ewige Bund. Es ist nicht nur ein Bündnis auf Zeit, sondern ein Bund, der nie mehr erneuert werden muss bis in Ewigkeit. Gottes Zusage ist so kräftig, dass sie nicht mehr erneuert werden muss, sondern sie hält jeden Tag. Ein ewiger Bund. Einmal gesagt, für immer gesagt. Immer gültig. Wir brauchen nicht daran zweifeln. Wir brauchen nie die Neuaufrichtung eines Bundes an einem Tag zu suchen. Er ist aufgerichtet, und zwar in Ewigkeit. Gott hat den Hirten der Schafe auferweckt und erlöst vom Tod durch das Blut des ewigen Testaments. Des ewigen Testaments, nicht eines zeitlichen Testamentes, das ja mit dem Volke Israel einst gemacht worden ist. Aber die Priester starben, es mussten immer wieder neue herkommen. Und das Volk Israel war in zeitlichen Werdegängen so stark eingebunden, dass sie auf etwas Bleibendes warten mussten, nämlich auf den Messias, der sie gänzlich erlöst in Ewigkeit. Jetzt wird hier auf den Leuchter gehoben für die Hebräer ein ewiges Testament. Haltet also an diesem neuen Fest. Die Gemeinde soll auf dem Glaubensweg an die Erfüllung der Verheißungen schon des alten Bundes hin zum neuen in Gedanken immer festhalten. Sie sollen nicht mehr versucht sein, etwas Zusätzliches oder anderes als Jesus zu suchen zu ihrem Heil. Denn wenn wir nicht mehr glauben oder uns diesen Glauben verrücken lassen, dass der Bund Gottes in Jesus ein ewiger Bund ist, dann gehen wir auf Wanderschaft und suchen noch Zusätze. Christus und. Dann suchen wir immer noch was zu Jesus hinzu, was uns angeblich beständiger und glücklicher machen soll. Aber diese Suche soll nicht stattfinden. Christus allein, nicht Christus und. Da kann man vieles also dran setzen, ja? Das soll nicht mehr geschehen. Wir dürfen uns erinnern an den ewigen Bund. Jesus genügt. Irrlehren entstehen nur aus diesem Mangel des Bewusstseins und des Mangel des Glaubens, dass in Jesus Christus die Verheißung zum ewigen Bund nicht völlig oder völlig erfüllt sind. Mangelnder Glaube daran, dass er völlig erfüllt ist. Deswegen suchen wir immer noch was hinzu. Glauben wir aber, dass alles wirklich in ihm erfüllt ist, hat die Suche ein für alle Mal aufgehört. Wir werden nichts mehr Zusätzliches suchen. Jesus, die Verbindung mit ihm, genügt uns total. Wir brauchen nicht mehr Formen, Fassungen, uns extra aufzuerlegen, um zu meinen, dadurch Gott besser gefallen zu können. Die Herzensverbindung mit Jesus Christus formt unser Leben. Nicht wir brauchen mehr, unser Leben zu formen. Ein Bild steht mir vor Augen. Vielleicht können das die bestätigen, die auch mal Hundehalter waren. Manchmal kann man das beobachten. Es ist sicher, trifft sicher nicht immer zu. Aber je länger sich ein Herrchen mit seinem Hund beschäftigt, nach 30 Jahren werden die sich sehr ähnlich. Ja, habt ihr schon mal beobachtet? Da sagt man, ja, guck mal, der macht genau die gleiche Mimik, ja, so ungefähr. Das heißt, hier ist eine Verbindung. Es ist ja nur ein Beispiel, ja. Soll ja nicht abwertend sein, um nur zu zeigen. Es ist eine Verbindung, die gegenseitig prägt. Vom Verhalten, Bedürfnisse, man geht auf das ein und jenes ein. Aber das entsteht nur aus dieser Verbindlichkeit untereinander. Das geschieht auch mit Menschen, mit Ehepaaren. Da sagt man zum Schluss, fragt man sich, sind das Zwillinge oder sind das Eheleute? Oder Geschwister. Ja, sind das Geschwister? Die scheinen ja, die sehen sich so ähnlich. Ja, durch die Herzensverbindung schaut man einander. Und nur das ist im Glauben auch das Prägende mit Jesus. Niemand muss sich eine eigene Form auferlegen, um Gott besser gefallen zu wollen, sondern die Form, die er kriegt durch die Herzensverbindung mit Jesus, die genügt. Sonst läuft er hin und her und sucht Formen, Fassungen und Lehren, die er sich zu eigen macht und die ihn letztlich blockieren im freien Handel mit Jesus in dieser Welt. Von diesem ewigen Bund steht zum Beispiel ja auch als Verheißung und daran wurde die Gemeinde wieder erinnert, in Jeremia 31, ab Vers 31, wo der Herr sagt, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund machen, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern machte, da ich sie bei der Hand nahm, dass ich sie aus Ägypten führte, welchen Bund sie nicht gehalten haben und ich sie zwingen musste, spricht der Herr, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel machen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, so will ich ihr Gott sein. Das ist also der ewige Bund, der bleibende, in ihr Herz, in ihr Sinn. Ich will sie inwendig durch meinen Geist prägen. Und das tue ich Tag für Tag. Und diese Prägung allein ist wichtig. Diese Prägung allein ist hilfreich auch für den nächsten Menschen. Diese Prägung allein ehrt Gott. In Kapitel 50 von dem Propheten Jeremia lesen wir auch nochmal Vers 4 und 5. In diesen selben Tagen und zur selben Zeit, spricht der Herr, werden kommen die Kinder Israel samt den Kindern Juda und weinend daherziehen und den Herrn ihren Gott suchen. Sie werden forschen nach dem Wege gen Zion, dahin sich kehren und sagen, kommt, wir wollen uns zum Herrn fügen mit einem ewigen Bund, des nimmermehr vergessen werden soll. Das sind die Verheißungen, die in Christus, dem Messias, erfüllt sind. Wir wollen uns hinwenden zum Herrn mit einem ewigen Bund. Und wenn er nun da ist, müssen wir ihn auch zulassen. Diesen ewigen Bund, der uns innerlich prägt. Oder auch Jesaja 55, ein Verheißungswort, was sich erfüllt hat in dem Messias. Jesaja 55, Vers 3. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will mit euch einen ewigen Bund machen, dass ich euch gebe die gewissen Gnaden Davids. Einen ewigen Bund. Also in dem Segenswunsch haben wir gelesen, nicht mit dem Blut des ewigen Bundes sind wir erlöst. Des ewigen Testamentes. Daran soll Gemeinde Jesu denken. Hier hat sich das Wort erfüllt. In Kapitel 54, Jesaja 54 also, Vers 10, steht es ja auch, es sollen wohl Berge weichen, dieser Vers ist uns sehr geläufig, Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von mir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr deiner Barmer. Es ist ein ewiger Bund. Ewiger Bund, jeden Tag neu, können wir uns sagen, wenn wir uns vor den Spiegel stellen. Gott hat in mir einen ewigen Bund aufgerichtet zu seiner Ehre. Ich darf heute in dem Bund und den Bundesversprechungen Gottes leben. Alles, was sich dagegen setzt, muss zum Schweigen kommen. Seine Versprechungen haben allein Priorität und Gültigkeit. Das dürfen und sollen wir uns sagen. Hesekiel 34 schlagen wir auch dazu auf, dass wir da noch gewisser werden, dass Gott diesen ewigen Bund aufrichten wollte. 34, Vers 25. Ich will einen Bund des Friedens mit ihnen machen und alle bösen Tiere aus dem Lande ausrotten, dass sie in der Wüste sicher wohnen und in den Wäldern schlafen sollen. So einen bleibenden Frieden will Gott und wollte Gott aufrichten und hat ihn aufgerichtet, dass man sogar mitten in der Dunkelheit, in den Umgebungen der Gefahr ganz in Ruhe liegen und schlafen kann. Kapitel 37, Vers 26 als Ergänzung dazu. Da heißt es, ich will mit ihnen einen Bund des Friedens machen. Das soll ein ewiger Bund sein mit ihnen. Ich will sie erhalten und mehren, und mein Heiligtum soll unter ihnen sein, ewiglich. Und noch eine Stelle aus Sacharja 9, Vers 11. Dieser Bund, der mit Blut erworben ist, dieser ewige Bund, da heißt es, auch lasse ich durchs Blut deines Bundes, durchs Blut deines Bundes, und das haben wir in dem Segenswunsch auch gelesen, die Hebräer verstehen das dann, das Blut des Bundes, des ewigen Bundes. Durch diesen Bund lasse ich deine Gefangenen aus der Grube, darin kein Wasser ist. Durch diesen ewigen Bund erlöse ich euch aus der grausamen Grube, aus der Furcht des Todes, da, wo ihr Durst habt, eure Seele matt ist. Daraus erlöse ich durch das Blut des ewigen Bundes. Das soll uns jeden Tag präsent sein. Darum hat der Herr Jesus betont und hat gesagt, das ist mein Blut des neuen Bundes. Das ist es. Das Blut des neuen Bundes, was euch herausreißt aus eurer Gefangenschaft. Da, wo es Dürre zugeht. Dieser neue Bund und ewige Friede ist in Jesus Christus absolut erfüllt. Das Blut des ewigen Testaments ist am Kreuz geflossen und die Gemeinde, alle Gläubigen sollen wissen, dass ihr Leben keine erneute Reform für die Ewigkeit braucht. Wer Jesus gehört, braucht keine geistliche Erneuerung. Gibt ja so ein Wort heute, nicht? Man läuft ja einer geistlichen Erneuerungsbewegung nach. Was gibt man dort kund? Dass man überhaupt keine Erneuerung erfahren hat, noch nie. Denn wer die Erneuerung erfahren hat, da braucht es keine Erneuerung. Die ist neu und die bleibt neu. Und wer auf der Suche ist, bekennt, ich hab's noch gar nicht. Oder ich habe es durch Ungehorsam verdrängt und verloren. Und deswegen sehen wir ja auch das Produkt, was bei diesen sogenannten geistlichen Erneuerungsbewegungen herauskommt. Da kommt Emotionalität raus und letztlich eigenreligiöses Leben, diesseitsgerichtetes Leben, was in Ewigkeit keinen Bestand hat. Das kommt dabei heraus und macht die Menschen unglücklich. Wer Jesus aufgenommen hat, braucht keine Reform dieses neuen Bundes, dieses Lebens, sondern er hat das Aktuellste in sich. Und das soll er auch bedenken, wer ewig lebt, auch dem Ewigen dient. Ewiges Leben dient immer dem Ewigen. Diese Gewissheit ist eine Verpflichtung, im Glauben daran festzuhalten. Und diese Gewissheit ist auch das höchste Maß der Befreiung von jeglicher Lebensangst. Von jeglicher Lebensangst. Christen haben alles und sie verlieren nichts mehr. Sie haben alles und sie verlieren nichts mehr. Darum ist jegliche Lebensangst vergebens an diesem Platz. Sie greift nicht mehr. Und das vierte, was wir gesagt haben in diesem Segenswunsch, lautet: Gott befähigt zum wahren guten Werken. Dieser Segensspruch macht also deutlich, dass niemand mehr in falschen Bemühungen leben muss, durch gute Werke Gott ehren zu wollen, sondern er tut es, weil diese Werke nicht mehr vom Menschen ausgehen, sie gehen von Gott selbst aus. Der Bestand im ewigen Leben oder Bestehen im ewigen Leben beinhaltet, dass Gott seine Werke tut. Er tut diese guten Werke zu seiner Ehre in uns. Er vollbringt das, was ihm gefällt. Darum, er soll euch tüchtig machen zu dem guten Werk. Hier heißt es nicht, werdet jetzt also tüchtig zu guten Werken, sondern er macht euch tüchtig zu dem guten Werk. Und das spricht immer wieder aus den Reden des Herrn Jesus hervor, dass es so ist. Wir kennen ja Johannes 15, ohne mich gibt es kein gutes Werk. Ich sage das mal so. Ohne mich könnt ihr es nicht tun. Ich tue die guten Werke in euch und durch euch. Darum Johannes 17, 18 sagt der Herr auch so, Vater, wie du mich gesandt hast, sende ich sie. Sie senden sich nicht selbst. Ich sende sie. Ich bin das, was ich in ihnen tue. Ich sende sie und ich tue auch die Werke in ihnen. Johannes 20, 21 und 22 spricht der Herr, ich sende euch, nicht ihr könnt euch senden und meinen, mir zu dienen. Diese Werke zählen nicht. Die Werke bringen keine Frucht. Nur wenn ich euch sende, und ich bin es, der euch sendet, und der tut zugleich dann auch diese Werke, die bringen Frucht. Darum nehmt hin meinen, den Heiligen Geist. Nehmt ihn hin. Der wird euch führen. Der wird euch leiten. 2. Timotheus 3, 16 und 17 steht ja auch geschrieben, Gottes Geist verklärt sein Wort in uns und macht uns dadurch tüchtig zum Dienst. Denn das Wort ist uns gegeben, dass es dann bewirkt in uns Heiligung, Treue, Zuverlässigkeit, gute Werke, bis hin, dass wir davon profitieren, dass wir vollkommen werden in allen guten Werken, zu allen guten Werken geschickt. Das ist also eine totale Entspannung im Blick auf die Frage, kann ich Gott gefallen? Was kann ich für Gott tun? Die Frage ist total beantwortet. Gott tut alles, wenn du nur willst, wenn es nur zulässt. Wenn du nicht anfängst, Gott Vorschriften zu machen, was er zu tun hat und wie du ihm gefallen musst. Wenn du das nicht tust, dann wird Gott selber in dir arbeiten und immer das Richtige wirken. So wie wir es vorhin gesagt haben, mit der Herzensgemeinschaft, die dann prägend wird im gegenseitigen Annehmen und gegenseitigen Lieben. Darum diese Aufforderung, und ich komme da zum Schluss, als die Speisung der 5000 stattgefunden hatte und Jesus mit den Jüngern danach über den See Genezareth fuhr und die Jünger hatten jetzt kein Brot mehr bei sich und der Herr sagte, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und dann dachten sie, ah, das hat der Herr wohl mitbekommen, dass wir jetzt kein Brot bei uns haben. Aber das meinte er auch gar nicht, sondern er sagt, hütet euch vor den eigenen Werken. Hütet euch, denn die Pharisäer haben die eigenen Werke, das ist der Sauerteig. Tut es nicht, sondern lebt nach dem Willen Gottes. Ja, was ist der Wille Gottes? Johannes 6, 27. Wird Speise nicht, die vergänglich ist, das ist der Wille Gottes, dass ihr solches tut, was in Ewigkeit bleibt, sondern die da bleibt in Ewigkeit, ins ewige Leben hinein, welche euch des Menschensohn geben wird. Also das ist die Speise, die gewirkt werden soll, die ihr empfangt, nicht die ihr selber bringt, die ihr empfangt. Die euch des Menschensohn geben wird, denn den hat Gott der Vater versiegelt. Das ist die Freude und die Freiheit des neuen Lebens. Nachfolgen aus Israel sollte dies gesagt werden. Hört auf, eigene Werke zu tun, sondern lasst nur das zu, was euch Jesus gibt und was er in euch wirkt. Damit nämlich so auch im hohenpriesterlichen Gebet ausgesprochen, damit auch die Erlösten nicht eine Herrlichkeit sehen, sondern seine Herrlichkeit sehen. Es geht nicht nur um irgendeine Herrlichkeit. Die Werke, die Jesus in den Seinen wirkt, sie münden ein in seine Herrlichkeit und die soll auch zu sehen sein. Und wenn in Offenbarung 14 steht, ihre Werke folgen ihnen nach, bis in den Himmel hinein, dann sind es die Werke, die Gott in seinem Geiste in uns gewirkt hat. Was Jesus in uns und durch uns tut, das bleibt. Das soll in der Gnadengemeinde zugelassen und gesucht werden. Viele andere Bibelstellen könnten das noch unterstreichen, die einfach dieselbe Aussage haben und deutlich machen, Gott ist alles in allem. Und diese Aussage kann nur mit Amen besiegelt werden, so wie es auch hier steht. Das ist gewisslich wahr. Daran ist nichts zu deuteln, nicht zu rütteln. Alles andere ist falsch. Alles andere bringt keine Ewigkeitsfrucht. Nochmal die zwei Verse. Der Gott aber des Friedens, der von den Toten ausgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut des ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, der mache euch fertig in allem guten Werk, zu tun seinen Willen und schaffe in euch, was vor ihm gefällig ist, durch Jesum Christum, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.